Pepe Romero mit Musik von Aitor Villalobos.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Weiter geht es mit der Erzählung Die vertauschten Köpfe von Thomas Mann. Gerd Westphal liest gleich wieder für Sie. Ich bringe Sie einmal kurz auf den Stand. Also es geht um die beiden Freunde Nanda und Sridhar Mann, die sich im Tempel der Göttin Kali selbst enthauptet haben. Aber sie leben wieder, weil Sita, die eigentlich mit Sridhar Mann verheiratet gewesen ist, ihnen die Köpfe wieder aufgesetzt hat. Die Göttin hat sie noch gewarnt, das vernünftig zu machen und die Köpfe nicht zu vertauschen. Aber genau das ist nun passiert. Wenig verwunderlich beim Titel der Geschichte. Sridhar Mann trägt also Nandas Kopf und umgekehrt. Und nun weiß keiner mehr, mit wem Sita verheiratet ist. Sie verzeihen ihr zwar, also die beiden Herren verzeihen Sita, aber verlangen, dass sie entscheidet, wer ihr Mann sein soll. Das kann sie nun nicht entscheiden, da beschließen sie, den Weisen und Asketen Kamadana in seiner Waldeinsiedelei aufzusuchen, stark bevölkert mit Heiligen, das merkt der Erzähler ironisch an, und so müssen die drei lange suchen, aber sie haben ihn gefunden.
Ehrfurcht vor der Glutgewalt seiner Askese bewahrte sie davor, ihn anzurufen, vielmehr warteten sie geduldig, dass er seine Übung unterbräche. Was aber sei es, weil er sie nicht bemerkte, sei es auch eben, weil er sie sehr wohl bemerkt hatte, noch lange nicht geschah. Wohl eine Stunde noch hatten sie in scheuer Entfernung vom Saum des Wasserloches zu warten, ehe er daraus hervorkam, ganz nackt, Bart und Leibeshaare mit tropfendem Schlamm behangen. Da sein Körper des Fleisches bereits so gut wie ledig war, und nur noch aus Haut und Knochen bestand, so hatte es mit seiner Blöße sozusagen nichts auf sich. Indem er sich den Wartenden näherte, kehrte er mit einem Besen, den er vom Ufer aufgenommen, den Grund, wo er ging, was, wie sie wohl verstanden, geschah, damit er nicht irgendwelche Lebewesen, die dort heimlich vorkommen mochten, unter seinen Tritten vernichte. Nicht so mild erwies er sich anfangs gegen die unerbetenen Gäste, sondern erhob im Näherkommen drohend den Besen gegen sie, so dass leicht unterdessen durch ihre Schuld zu seinen Füßen etwas nicht Wiedergutzumachendes hätte geschehen können, und rief ihnen zu: »Fort, Gaffer und Tagediebe! Was habt ihr zu suchen in meiner Menschenleere?« »Besieger der Wünsche, Kamadamana«, antwortete Nanda voller Bescheidenheit, »vergib uns Bedürftigen die Kühnheit unserer Annäherung. Der Ruhm deiner Selbstbezwingung hat uns hergelockt, aber hergetrieben haben uns die Nöte des Lebens im Fleische, in denen du, Stier unter den Weisen, uns Rat und gültiges Urteil spenden sollst, wenn du die Herablassung haben willst. Sei doch so gut und erinnere dich meiner. Schon einmal habe ich mich zu dir getraut, um deiner Unterweisung teilhaftig zu werden über das Leben im Menschenleeren.«
»Es mag sein, dass du mir bekannt vorkommst«, sagte der Klausner, indem er ihn unter dem drohenden Gestrüpp seiner Brauen mit seinen tief in den Höhlen liegenden Augen betrachtete. »Wenigstens deinen Zügen nach mag das der Fall sein. Deine Gestalt aber scheint in der Zwischenzeit eine gewisse Läuterung erfahren zu haben, die ich wohl deinem damaligen Besuch bei mir zuschreiben darf. Es hat mir sehr wohl getan«, erwiderte Nanda ausweichend, »aber die Veränderung, die du an mir wahrnimmst, hat noch einen anderen Zusammenhang und gehört zu einer Geschichte voller Not und Wunder, die eben die Geschichte von uns drei Bedürftigen ist. Sie hat uns vor eine Frage gestellt, die wir von uns aus nicht lösen können, so dass wir notwendig deinen Bescheid und Urteilsspruch brauchen. Uns wundert, ob deine Selbstbezwingung wohl so groß ist, dass du es über dich gewinnst, uns anzuhören.«
»Sie sei es«, antwortete Kamadamana. »Niemand soll sagen, dass sie so groß nicht gewesen wäre.
Wohl war es mein erster Antrieb, euch zu verscheuchen aus meiner Menschenlehre. Aber auch das war ein Trieb, den ich verneine und eine Versuchung, der ich zu widerstehen gewillt bin. Denn ist es Askese, die Menschen zu meiden, so ist es eine noch größere, sie bei sich aufzunehmen. Ihr könnt mir glauben, dass eure Nähe und der Lebensdunst, den ihr mit euch bringt, sich mir schwer auf die Brust legt und mir unliebsam die Wangen erhitzt, wie ihr sehen könntet, oder die Aschentünche, mit der ich mir schicklicherweise das Gesicht bestrichen. Aber ich bin bereit, euren dunstigen Besuch zu bestehen. Besonders noch aus dem Grunde, weil, wie ich schon lange bemerkt habe, zu eurer Dreizahl ein Frauenzimmer gehört des Wuchses, den die Sinne herrlich nennen. Lianenschlank, mit weichen Schenkeln und vollen Brüsten. Oh ja, oh pfui. Ihre Leibesmitte ist schön, ihr Gesicht reizend und rebhuhnäugig und ihre Brüste, um es noch einmal auszusprechen, sind voll und steil. Guten Tag, du Weib. Nicht wahr? Wenn die Männer dich sehen, so sträuben sich ihnen die Haare an ihrem Leibe vor Lust. Und eure Lebensnöte sind zweifellos dein Werk, du Fanggrube und Lockspeise. Sei gegrüßt. Die Jungen da hätte ich wohl zum Teufel gejagt, aber da du mit ihnen bist, meine Teure, so bleibt doch nur da, bleibt nur ja, solange ihr wollt. Mit wirklicher Zuvorkommenheit lade ich euch ein zu mir vor meinen hohlen Baum und werde euch mit Jujubenbeeren bewirten, die ich in Blättern gesammelt, nicht um sie zu essen, sondern um darauf zu verzichten und angesichts ihrer erdige Knollen zu mir zu nehmen, da denn dieses Gebein von Zeit zu Zeit immer noch einmal geatzt sein muss. Auch eure Geschichte, von der gewiss ein erstickender Lebensdunst auf mich ausgehen wird, werde ich anhören. Wort für Wort werde ich ihr lauschen, denn niemand soll den Kamadamana der Furchtsamkeit zeihen. Zwar ist es schwer, zwischen Unerschrockenheit und Neugier zu unterscheiden. Und die Einflüsterung, ich wolle euch nur lauschen, weil ich hungrig und lüstern geworden sei in meiner Menschenlehre nach dunstenden Lebensgeschichten, will abgewiesen sein, nebst der weiteren Einflüsterung, dass die Abweisung und Ertötung des Einwandes eben nur um der Neugier willen geschehe, so dass eigentlich diese es sei, die ertötet werden müsse. Aber wo bliebe dann die Unerschrockenheit? Es ist genau wie mit den Jujubenbeeren. Auch ihretwegen versucht mich wohl der Gedanke, dass ich sie mir hinstelle, nicht sowohl als Gegenstand des Verzichtes, als um meine Augenweide daran zu haben, worauf ich unerschrocken entgegne, dass in der Augenweide ja gerade die Versuchung beruht, sie zu essen. Und dass ich mir das Leben also zu leicht machen würde, wenn ich sie mir nicht hinstellte. Dabei will freilich der Verdacht ertötet sein, dass ich diese Entgegnung nur ersinne, um eben doch des leckeren Anblicks teilhaftig zu werden, wie ich ja auch, wenn ich die Beeren zwar nicht selber esse, aber sie euch zu essen gebe, doch meinen Genuss darin finde, sie euch präpeln zu sehen, was in Anbetracht des trügerischen Charakters der Weltvielfalt und des Unterschiedes von ich und du beinahe dasselbe ist, als ob ich sie selber esse. Kurzum, die Askese ist ein Fass ohne Boden, ein unergründlich Ding, weil sich die Versuchungen des Geistes darin mit den sinnlichen Versuchungen vermischen. Und ein Stück Arbeit ist es damit, wie mit der Schlange, der zwei Köpfe nachwachsen, wenn man ihr einen abschlägt. Aber so ist es gerade recht. Und die Hauptsache bleibt die Unerschrockenheit. Darum kommt nur mit, ihr dunstiges Lebensvolk beiderlei Geschlechts. Kommt nur immer mit zu meiner Baumeshöhle und erzählt mir Lebensunrat, so viel ihr wollt. Zu meiner Kasteiung will ich euch anhören und dabei die Einflüsterung ertöten. Ich täte es zu meiner Unterhaltung. Es kann gar nicht genug zu ertöten geben. Nach diesen Worten führte der Heilige sie, immer sorgsam mit dem Besen vor sich kehrend, eine Strecke weit durch das Dickicht zu seiner Heimstätte, einem mächtigen und sehr alten Kadamba-Baum, der noch grünte, obgleich er klaffend hohl war, und dessen erdig-musiges Inneres Kadamadama sich zum Hause erwählt hatte. Nicht um darin Schutz zu finden gegen die Witterung,
denn dieser gab er seiner Verkörperung immerwährend preis, indem er die Hitze durch Feuerbrände, die Kälte aber durch Nässe unterstützte, sondern nur um zu wissen, wohin er gehörte und um, was er brauchte an Wurzeln, Knollen und Früchten zur Atzung, an Brennholzblumen und Gras, zur Opferstreu, in dem Hohlraum aufzubewahren. Hier hieß er seine Gäste sich niedersetzen, welche wohl wissen, dass sie nur ein Gegenstand der Askese waren, sich immerfort der größten Bescheidenheit befleißigten und gab ihnen, wie er versprochen, die Jujubenbeeren zu essen, die sie nicht wenig erquickten. Er selbst nahm währenddessen eine asketische Stellung ein, welche man die Kayotsarga-Stellung nennt, mit unbeweglichen Gliedern, straff abwärts gerichteten Armen und durchgedrückten Knien, wobei er nicht nur seine Finger, sondern auch seine Zehen auf eine eigentümliche Art zu teilen wusste. Und so den Geist in eine Spitze gesammelt, blieb er auch stehen in seiner Blöße, mit der es nichts auf sich hatte, während der prächtig gestaltete Sridharman, dem seines Hauptes wegen dies Amt zugefallen war, die Geschichte vortrug, die sie hierher geführt, da sie in einer Streitfrage gipfelte, die nur von außen von einem Könige oder einem Heiligen geschlichtet werden konnte. Er erzählte sie der Wahrheit gemäß, wie wir sie erzählt haben, zum Teil mit denselben Worten. Die Streitfrage klarzustellen, hätte es allenfalls genügt, dass er nur ihre letzten Stadien erzählt hätte, aber um dem Heiligen in seiner Menschenlehre etwas zu bieten, berichtete er sie von Anfang an, genau wie es hier geschehen, mit der Darlegung beginnend von Nandas und seiner eigenen Daseinsform, der Freundschaft zwischen ihnen und ihrer Reiserast am Flüsschen Goldfliege, fortschreitend zu seiner Liebeskrankheit, Freiung und Ehe, indem er das Zurückliegende, wie Nandas Schaukelbekanntschaft mit der reizenden Sita, an schicklicher Stelle einwob und nachholte, und anderes, wie die bitteren Erfahrungen seiner Ehe, nur traurig durchblicken ließ und zart zu verstehen gab. Nicht so sehr zu seiner eigenen Schonung, da seien ja nun die wackeren Arme waren, die Sita geschaukelt, und sein der Lebensleib, von dem sie in seinen ehemaligen Armen geträumt, als aus Rücksicht auf Sita, der dies alles nicht angenehm sein konnte, und die denn auch, solange die Erzählung dauerte, das Köpfchen mit ihrem gestickten Tuche verhüllt hielt. Der kräftige Sridharman erwies sich dank seinem Kopfe als ein guter und kunstreicher Erzähler. Selbst Sita und Nanda, denen doch alles genau bekannt war, hörten ihre Geschichte, so schrecklich sie war, gern noch einmal aus seinem Munde. Und es ist anzunehmen, dass auch Kamadamana, obgleich er sich in seiner Kayotsarga-Stellung nichts anmerken ließ, davon gefesselt war. Nachdem der Berichterstatter seine und Nandas grause Tat, die Begnadigung Sitas durch die Göttin und ihren verzeihlichen Missgriff beim Wiederherstellungswerk geschildert, kam er denn also zum Schluss und zur Fragestellung. So und so, sagte er, dem Gattenhaupt wurde der Freundesleib, dem Gattenleib aber das Freundeshaupt zuteil. Sei so gut und befinde Kraft deiner Weisheit über unseren verworrenen Zustand, heiliger Kamadamana. Wie du entscheidest, so wollen wir es bindend annehmen und uns danach einrichten, denn wir selber können's nicht ausmachen. Wem gehört nun dieses ringsum schöngliedrige Weib? Und wer ist rechtens ihr Mann? Ja, das sage uns, Überwinder der Wünsche, rief auch Nanda mit betonter Zuversicht, während Sita nur hastig ihr Tuch vom Kopfe zog, um ihre Lotusaugen in großer Erwartung auf Kamadamana zu richten. Dieser tat seine Finger und Zehen zusammen und seufzte tief. Danach nahm er seinen Besen, kehrte sich ein Plätzchen am Boden frei von verletzlicher Kreatur und saß zu seinen Gästen nieder. Uff, sagte er, ihr drei seid mir die Rechten. Ich war wohl auf eine lebensdunstige Geschichte gefasst gewesen, aber die eure qualmt ja nur so aus allen Poren der Tastbarkeit. Und zwischen meinen vier Feuerbränden zur Sommerszeit ist besser aushalten als in ihrem Brodem.
Wäre nicht meine Aschenschminke, ihr könntet die rote Hitze sehen, die sie mir auf den anständig abgezehrten Wangen entzündet hat. Oder vielmehr auf den Knochen darüber, beim asketischen Zuhören. Ach, Kinder, Kinder, wie den Ochsen, der mit verbundenen Augen die Ölmühle dreht, treibt es euch um das Rad des Werdens, wobei ihr noch ächzt vor Inbrunst, ins zuckende Fleisch gestachelt von den 6 Mühlknechten der Leidenschaften. Könnt ihr's nicht lassen? Müsst ihr äugen und züngeln und speicheln vor Begierde schwach in den Knien beim Anblick des Trugobjekts? Na ja, ich weiß es ja. Der Liebesleib von bitterer Lust betaut, gleitendes Gliedwerk unter fettiger Seidenhaut, der Schultern holde des Kuppelrund, schnüffelnde Nas, irrender Mund, die süße Brust, geschmückt mit Sternen zart, der schweißgetränkte Achselbart, ihr Weidetrifte ruheloser Hünde, geschmeidiger Rücken, atmender Weichbauch, schöne Hüft und Lende, der arme Wonnedruck, der Schenkel blust, des Hinterfleisches kühle Doppellust und von dem allen gierig aufgebracht, das Zeugezeug in unflätiger Nacht, dass man sich voll Entzücken zeigt, einander damit zum 7. Himmel geigt und dies und das und hier und da. Ich weiß es ja, aber das wissen wir ja alles schon selbst und ganz von allein, großer Kamadamana, sagte Nanda, einige unterdrückte Ungeduld in der Stimme. Willst du nicht so gut sein, zum Schiedsspruch zu kommen und uns zu belehren, wer Sitas Mann ist? Dass wir es endlich wissen und uns danach richten. Der Spruch, erwiderte der Heilige, der ist so gut wie gefällt, es liegt ja auf der Hand. Und ich wundere mich, dass ihr nicht so weit Bescheid wisst in Ordnung und Recht, dass ihr einen Schiedsrichter braucht in einer so klar sich selbst entscheidenden Sache. Die Lockspeise da ist selbstverständlich die Frau dessen, der des Freundes Haupt auf den Schultern trägt. Denn bei der Trauung reicht man der Braut die rechte Hand, die aber gehört zum Rumpf. Und der ist des Freundes. Mit einem Jubelruf sprang Nanda auf seine fein gebildeten Füße, indessen Sita und Sridharman gesenkten Kopfes stille sitzen blieben. Das ist aber nur der Vordersatz, fuhr Kamadamana mit erhobener Stimme fort, auf welchen der Nachsatz folgt, der ihn überhöht, übertönt und mit Wahrheit bekrönt. »Wartet gefälligst!« Damit stand er auf und begab sich zur Baumeshöhle, holte ein raues Gewandstück, einen Schurz aus dünner Borke daraus hervor und bekleidete damit seine Blöße. Dann sprach er, »Gemahl ist, der da trägt des Gattenhaupt. Kein Zweifel ist an diesem Spruch erlaubt.« Denn wie das Weib der Wonnen höchste ist und Born der Lieder, so ist das Haupt das höchste aller Glieder. Da war es denn an Sita und Sridharman, die Köpfe zu heben und beglückt einander anzublicken. Nanda aber, der sich schon so sehr gefreut, äußerte mit kleiner Stimme, »Aber du hast es vorher doch ganz anders gesagt.« »Was ich zuletzt gesagt habe«, erwiderte Kamadamana, das gilt. So hatten sie ihren Bescheid. Und der verfeinerte Nanda durfte am allerwenigsten dagegen murren, da er selbst es angeregt hatte, den Heiligen zum Schiedsmann zu bestellen, ganz abgesehen von der untadlich galanten Begründung, die dieser seinem Spruche gegeben. Alle drei verneigten sich vor Kamadamana und schieden von seiner Heimstätte. Als sie aber schweigend miteinander wieder ein Stück durch den regengrünen Dankaka-Wald gegangen waren, hielt Nanda seine Füße an und verabschiedete sich von ihnen. »Viel Gutes«, sagte er, »ich gehe nun meiner Wege. Eine Menschenlehre will ich mir suchen und ein Waldeinsiedel werden, wie ich es schon früher vorhatte. In meiner gegenwärtigen Verkörperung fühle ich mich ohne dies für die Welt etwas zu schade.« Die beiden konnten seinen Entschluss nicht tadeln. Auf eine leicht betrübte Weise waren sie einverstanden und erwiesen sich freundlich gegen den Scheidenden wie gegen einen, der den Kürzeren gezogen hat. Sridharman klopfte ihm ermutigend die vertraute Schulter
und riet ihm aus alter Anhänglichkeit und einer Fürsorge, wie ein Wesen sie selten dem anderen widmet, seinem Körper keine übertriebenen Observanzen zuzumuten und nicht zu viel Knollen zu essen, denn er wisse, dass eine so einförmige Kost ihm nicht bekomme. »Lass das meine Sache sein«, antwortete Nanda abweisend. Und auch als Sita ihm tröstliche Worte spenden wollte, schüttelte er nur bitter traurig den ziegennasigen Kopf. »Nimm dir es nicht so sehr zu Herzen«, sagte sie, »und bedenke immer, dass ja im Grunde nicht viel fehlt und du wärest es selbst, der nun das Lager der Ehelust mit mir teilen wird in gesetzlichen Nächten. Sei gewiss, dass ich, was dein war, in die süßeste Zärtlichkeit hüllen werde, von oben bis unten, und ihm die Freude verdanken will mit Hand und Mund auf so erlesene Art, wie nur immer die ewige Mutter mich's lehren wird. Davon habe ich nichts«, erwiderte er eigensinnig. Und sogar als sie ihm heimlich zuflüsterte, »manchmal will ich mir auch deinen Kopf hinzuträumen«, blieb er dabei und sagte wieder nur traurig, störrig, »davon habe ich auch nichts.« So gingen sie voneinander, einer und zwei. Aber Sita kehrte nochmals zu dem einen um, als er schon ein Stück weggegangen war, und schlang die Arme um ihn. »Lebe wohl«, sagte sie, »du warst doch mein erster Mann, der mich erweckte und mich die Lust lehrte, so gut ich sie eben kenne. Und was der dürre Heilige auch dichten und richten mag von Weib und Haupt, das Früchtchen unter meinem Herzen ist doch von dir.« Damit lief sie zurück zum wacker beleibten Sridaman. Im Vollgenusse der Sinnenlust verbrachten Sita und Sridhama nun die Zeit an ihrer Stätte, Wohlfahrt der Kühe, und kein Schatten trübte vorerst den wolkenlosen Himmel ihres Glückes. Das Wörtchen »vorerst«, welches allerdings als eine leichte, ahnungsvolle Trübung über diese Klarheit läuft, ist unsere Hinzufügung, die wir außer der Geschichte sind und sie berichten. Jene, die in ihr lebten und deren Geschichte es war, wussten von keinem vorerst, sondern lediglich von ihrem Glück, das beiderseits ungemein zu nennen war. Wirklich war es ein Glück, wie es sonst auf Erden kaum vorkommt, sondern dem Paradiese angehört. Das gemeine Erdenglück, die Befriedigung der Wünsche, die der großen Masse der menschlichen Geschöpfe unter den Bedingungen der Ordnung, des Gesetzes, der Frömmigkeit, des Sittenzwanges zuteil wird, ist beschränkt und mäßig, nach allen Seiten eingegrenzt von Verbot und unvermeidlichem Verzicht. Notbehelf, Entbehrung, Entsagung ist das Los der Wesen. Unser Verlangen ist grenzenlos, seine Erfüllung karg begrenzt. Und sein drängendes »Wenn doch nur« stößt an allen Enden auf das Eherne »geht nicht an«, das trockene »nimm vorlieb« des Lebens. Einiges ist uns gewährt, verwehrt das meiste, und gemeinhin bleibt es ein Traum, dass das Verwehrte eines Tages das Zeichen der Gewährung trüge. Ein paradiesischer Traum, denn darin eben müssen die Wonnen des Paradieses bestehen, dass dort das Erlaubte und das Verbotene, die hienieden so sehr zweierlei sind, in eins zusammenwachsen und das schöne Verbotene die geistige Haupteskrone des Erlaubten trägt, das Erlaubte aber noch zum Überfluss den Reiz des Verbotenen gewinnt. Wie sollte der darbende Mensch sich sonst das Paradies vorstellen? Genau dieses Glück nun, das man überirdisch nennen darf, hatte ein launisches Geschick dem ehelichen Liebespaar zugespielt, das nach Wohlfahrt zurückgekehrt war, und sie genossen es in trunkenen Zügen. Vorerst. Gatte und Freund waren zweierlei gewesen für Sita, die Erweckte. Nun waren sie eins worden, was sich glückseligerweise so vollzogen hatte und ja auch gar nicht anders hatte vollziehen können, dass das Beste von beiden und was in der Einheit eines jeden die Hauptsache gewesen war, sich zusammengefunden und eine neue, alle Wünsche erfüllende Einheit gebildet hatte. Nächtlich, auf gesetzlichem Lager, schmiegte sie sich in die wackeren Arme des Freundes und empfing seine Wonne, wie sie es sich früher an des zarten Gatten Brust nur mit geschlossenen Augen erträumt hatte, küsste jedoch zum Dank das Haupt des Brahmanenenkels, die begünstigste Frau der Welt. Denn sie war im Besitz eines Gemahls, der, wenn man so sagen darf, aus lauter Hauptsachen bestand. Wie vergnügt und stolz war nicht aber auch seinerseits der verwandelte Sridharman. Niemand brauchte sich Sorge zu machen, dass seine Verwandlung dem Bhavabhuti, seinem Vater oder seiner Mutter, deren Name nicht vorkommt, weil sie überhaupt eine bescheidene Rolle spielte, oder sonst einem Mitgliede des brahmanischen Kaufmannshauses oder den übrigen Bewohnern des Tempeldorfes anders als angenehm aufgefallen wäre. Der Gedanke, dass bei der günstigen Veränderung seiner Leiblichkeit etwas nicht mit rechten, soll heißen nicht mit natürlichen Dingen zugegangen sein möchte, als ob noch dazu die natürlichen Dinge die einzig rechten wären, hätte leichter aufkommen können, wenn der entsprechend veränderte Nanda ihm noch zur Seite gewesen wäre. Dieser aber war dem Gesichtskreis entrückt und ein Waldeinsiedel geworden, wozu er früher schon manchmal die Absicht kundgegeben. Seiner Veränderung, die mit der seines Freundes allerdings vielleicht auffallend zusammengewirkt hätte, ward niemand gewahr. Und nur Sridharman bot sich den Blicken dar, in einer bräunlichen Kräftigung und Verschönerung seiner Glieder, die man mit gelassenem Beifall einer männlichen Reifung durchs Eheglück zuschreiben mochte, soweit sie überhaupt in die Augen fielen. Denn es versteht sich, dass Sitas Eheherr fortfuhr, sich nach den Gesetzen seines Kopfes zu kleiden und nicht in Nandas Lendentuch, Armringen und Steinperlenschmuck herumging, sondern nach wie vor in dem bauschigen Hosenschurz und dem baumwollenen Hemdrock erschien, die immer seine Tracht gewesen. Was sich aber hier vor allem bewährte, war die entscheidende und keinen Zweifel zulassende Bedeutung des Hauptes für die Selbstheit einer Menschenperson in den Augen aller. Man lasse doch nur einmal einen Bruder, Sohn oder Mitbürger durch die Türe hereinkommen, seinen wohlbekannten Kopf auf den Schultern und fühle sich, selbst wenn mit seiner übrigen Erscheinung nicht alles in der gewohnten Ordnung wäre, des geringsten Zweifels fähig, dass dieses Einzelwesen etwa nicht der betreffende Bruder, Sohn oder Mitbürger sein könnte.
Thomas Mann, die vertauschten Köpfe. Ab heute diese Folge 7 Tage lang für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur-App und auf unserer Homepage ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Das Bundeskabinett befasst sich heute unter anderem mit der Rente. Es soll darüber beraten werden, wie das Rentenniveau bis 2031 bei 48% stabilisiert werden kann. Im Gesetzentwurf von Bundesarbeitsministerin Baas sind außerdem Verbesserungen der Mütterrente ab 2027 vorgesehen. Die SPD-Politikerin sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass noch 3 weitere Säulen dazukommen.
Die Betriebsrenten wollen wir noch stärken. Wir wollen die Aktivrente, also für die Menschen, die auch nach dem Renteneintritt länger arbeiten wollen, attraktiver machen. Und die Frühstartrente, indem wir schon ansparen für Kinder von 6 bis 18 Jahren. Das sind also 5 Bausteine, die wir jetzt angehen, die auch die Rente in der Zukunft sichern sollen.
Bundesarbeitsministerin Baas. Die Bundesregierung will außerdem ein Gesetz auf den Weg bringen, mit dem Pflegekräfte mehr Befugnisse bekommen, etwa bei der selbstständigen Versorgung von Wunden und beim Umgang mit Demenzkranken.